jetzt wo MML ja auch ein Videoformat ist, nutze ich im Grunde, es ist so eine Art Schminkbeifang, den ich mir zu eigen mache, denn ich bin noch maskiert, weil ich ja bereits 2 Stunden für Magenta TV im Breakfast Club im Einsatz war und ich habe noch die Maske drauf von der Fernsehsendung und das kommt ja jetzt auch euch zupasse, weil ich jetzt, da wir ein Videoformat sind, einfach noch schöner bin als ohnehin schon.
Und das Gute ist, da kann man auch bei Magenta TV ein bisschen Geld sparen. Du kannst die Maske ja einfach drauf lassen, weil du brauchst sie ja heute Abend auch, wenn wir auf Magenta TV 3 das Eröffnungsspiel kommentieren werden.
Weil man ja auch weiß, dass die, die kommentieren, einfach immer im Bild sind.
Auf jeden Fall.
Ja,
also, wenn ich nicht eine Maske
bekomme.
Aber darauf
freue ich mich schon sehr. Also man muss die Hörer wirklich mal mitnehmen. Es ist jetzt Videoformat. Ich habe übrigens als Vorbereitung zu diesem Podcast gerade eine halbe Stunde auf meinem Dachboden verbracht und meine Trikotsammlung durchwühlt, weil ich mir sicher war, dass ich, Eröffnungsspiel heute Abend, Mexiko-Südafrika, dass ich ein Mexiko-Trikot von der WM 2010 noch habe. Ich habe es aber nicht gefunden, habe mich stattdessen, hier kann man es ja jetzt sehen,
sehr
das
schön.
Deutsche in Grün, was ich dir ja schon mal gezeigt habe, Micky, mit Müllermilch vorne drauf. Was es ja ungefähr nur 16 Mal gibt in Deutschland, weil man eine Betriebssportmannschaft dieses deutsche Trikot genommen hat und dann einfach Müllermilch vorne drauf gepackt hat als Sponsor. Das ist sehr, sehr selten. Das ist jetzt sozusagen hier in meinem kleinen WM-Studio, in meiner WM-Küche, das für die Vorfreude. Also statt des grünen Mexiko-Trikots von 2010, das ich eigentlich gern gehabt hätte, um auch hier ein bisschen sozusagen eine Farbe reinzubringen zum Eröffnungsspiel dieser WM, habe ich jetzt das Deutschland-Trikot in grün.
Finde ich aber in Ordnung. Übrigens, ich habe bereits ein Mexiko-Trikot. Ich bin ja gerade hier in München gesehen. Und zwar vor wenigen Minuten, als ich aus meinem Shuttle nach einer langen Nacht dann zurück zu meinem Hotel ging und mich dann 2 freundliche junge Männer ansprachen. Herr Beisenherz, können wir ein Foto machen? Offensichtlich Fußballfans, Fans von MML. Und der eine trug ein Mexiko-Trikot. Ich glaube sogar von dieser WM. Die waren beide ordentlich angetütert, möchte ich mal sagen, und konnten also kaum geradeaus reden. Sie waren aber sehr höflich und freundlich. Ich habe ihnen dann dabei geholfen, ein Foto zu machen. Ich habe dem also sehr schnell sein eigenes Samsung-Telefon weggenommen, habe gesagt, pass mal auf, ich mache das jetzt selber, weil ich hatte sonst Angst, hier den Start unseres Podcasts zu verpassen. Und wir reden hier über 9.55 Uhr. Als ich dann freundlich mich verabschiedete, wünschten sie mir just in dem Moment noch einen schönen Abend, wo ich dachte, ja.
Aber ich muss mal sagen, 9.55 Uhr für mich, jemand, der hier aus Mallorca sendet, eine völlig normale Zeit, um Menschen vollstramm irgendwo am Strand zu sehen, zum Beispiel.
Ja. Jetzt sind wir ja schon beim Thema, ne? Trinken morgens, Ballermann und so. Wann kommen einmal 5 Mexikaner in eine Bar und bestellen 10 Deutsche?
So, das ist natürlich ein Witz, der also speziell im Großraum Hamburg verstanden wird.
Ja, natürlich.
Nicht in jedem Bereich Deutschlands wird der Mexikaner so lustvoll getrunken wie links und rechts der Reeperbahn. Aber ja, ich habe ihn kapiert. Übrigens, ich sprach dann, weil wir sind ja nicht nur ein, also klar, wir sind natürlich jetzt vor allem WMML, aber wir haben natürlich auch die nationalen Ligen immer auch ein bisschen mit im Blick. Liebe Grüße, Kenneth Eichhorn und Co. Und dann sprach ich mit den beiden noch, sprechen ist ein großes Wort. Ich habe gesprochen, sie haben gemurmelt, weil die sagten, ja, wir sind eigentlich 60er. Und da habe ich noch so gestanden, oh mein Gott, mein Beileid, es tut mir leid. Na, super. Der Scheich ist weg. So. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, das also viele 60er gerade umtreibt, dass man sagt, ja, bissel blöd, Regionalliga, aber gleichzeitig der Scheich ist weg.
Das ist ja tatsächlich im Vergleich USA und Katar vor 4 Jahren ist das auch das einzig Positive bisher.
Das ist richtig. Ja.
Aber
weil ich ja in
der Vorbereitung zu diesem WMML-Podcast, zu unserem Auftakt, zu unserem Eröffnungspodcast mir Gedanken gemacht habe. Und ich wusste ja, du kommst quasi, Micky, aus einer Nacht ohne Schlaf, aus deiner ersten Frühstücksfernsehsendung Breakfast Club bei Magenta. Mike ist ohnehin auf Mallorca. Und ich dachte, wir gehen mal Suche rein. Also so, weißt du, dass man einfach easy reinkommt in die WM und vor allen Dingen, dass man die Hörer an die Hand nimmt und ihnen ein bisschen Kneipenwissen an die Hand gibt. Deshalb habe ich ein kleines WM-Auftakt-Quiz für euch vorbereitet.
Oh,
wo man dann, wenn man gut aufpasst, kann man heute Abend und am Wochenende und in den nächsten Tagen wunderbar glänzen mit dem MML-Kneipenwissen. Wir gehen mal direkt rein, bevor Mike sich beschweren kann. Frage Nummer 1. Mexiko gegen Südafrika heute Abend ist nicht nur das dritte Eröffnungsspiel, sondern, und das ist wichtig, die 20. WM-Partie, die im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt stattfinden wird. Absoluter Weltrekord.
Du stotterst ja, du hast Mexiko-Stadt stattfinden wird. Ne?
ich hab noch überlegt, ob du was sagst. Fantastisch. Natürlich. So, welches Stadion liegt in diesem Ranking auf Platz 2? Also in welchem Stadion gab es die zweitmeisten WM-Partien bis heute?
Die zweitmeisten WM-Partien? Boah, ja, muss man ja kurz überlegen. Also wo wird denn die WM häufiger ausgetragen? Wahrscheinlich warte mal, spinne ich jetzt? Na, vielleicht möglicherweise schon.
Ihr müsst weit zurückdenken, weil ab.
Hä? Ja, ja.
Nein, okay. Weit zurückdenken.
Okay. Dann bist du wahrscheinlich irgendwo.
Sie haben da gewonnen.
Ja, Brasilien, ne?
Ja, oder? Im Maracanã. Ja. Maracanã, ja. Aufgrund der 50er Jahre und dann natürlich aufgrund der WM 2014, hat 15 WM-Spiele gehabt. Ja. Wir gehen zurück, 2010, ich hatte das grüne Mexiko-Trikot ja schon angesprochen, 2010 war das Duell Südafrika gegen Mexiko schon einmal das WM-Eröffnungsspiel. Endstand damals 1:1.
Schabalala.
Genau, und wer war der zweite Torschütze? Nämlich für
nicht
Mexiko.
Schabalala, sondern
das ist auch
Rojas.
Richtig.
Rojas hieß er, naja, ich erinnere mich genau.
Es gab zu der Zeit den einen großen Mexikaner, den wirklich alle kannten, beim FC Barcelona.
Aber Chicharito war doch nicht beim FC Barcelona, ne?
Warte mal.
Spinne ich jetzt Mexikaner beim FC Barcelona?
Lange, schöne Haare.
Das ist jetzt übrigens der Moment, wo es scheiße ist, dass ein Videopodcast ist, weil man sieht in meine toten
lange
Augen.
Spinne ich jetzt, weil ich habe immer Luis Hernández.
Du kannst ja Grimassen nebenher machen.
Aber es ist ja nicht Luis Hernández, das war ja der Stürmer gewesen. Das war ja 98.
Wir haben damals beim Freunde Live-Ticker die Überschrift gemacht, Chabalala Lalong. Chabalala hat für Südafrika den Gastgeber getroffen, für die Mexikaner Rafa Márquez.
Ah, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen.
Jetzt ein bisschen
hat auch niemand erwartet.
Dick Advokat.
Ach so, schade, das war
erlebt mit Curaçao seine dritte Weltmeisterschaft als Nationaltrainer. Der Holländer war 1994 und 2006 bereits dabei. Welche Nation trainierte er bei den jeweiligen Turnieren?
Na, scheiße. Jetzt ist die Frage, jetzt kommt wieder sowas total Dämliches, dass irgendwie Dick Advokat noch nicht mal einmal Nationaltrainer der Niederlande war oder so, sondern zwei Nationen zusätzlich, also die Annahme wäre ja einmal auf jeden Fall mit den Niederlanden.
Stimmt, 1994.
Na, immerhin.
Und
so,
2006 in Deutschland.
Also Dick Advokat.
Es muss ja sowas sein wie Trinidad und Tobago. Das war es nicht, weil ich weiß, dass es da einen anderen Trainer gegeben hat. Aber irgendwie sowas,
oder vielleicht war es auch, was, 2006? Vielleicht war es auch Elfenbeinküste.
Es war Südkorea.
So. Ach krass, dass die Holländer immer irgendwie eine Neigung zu Südkorea hat ja auch mal Südkorea trainiert.
Es wäre so lustig, weil es bei der WM doch jetzt diese Trinkpausen gibt, wo sie dann Werbung einspielen können. Ja. Wir haben ja einen Dreier-Splitscreen, so wie ich ihn sehe, wenn Lukas das nicht schneidet und Micky und ich machen das Quiz und Mike spricht derweil die Werbung ein. die einfach parallel läuft.
Jetzt eine Erfrischung. Fanta.
So, pass auf, zu eurer großen Freude, nochmal Dick Advokat.
Ja,
mit dann 78 Jahren wird der Holländer zum ältesten Trainer bei einer Weltmeisterschaft. Wen löst er ab?
Ja, natürlich. Da kann ich natürlich eine Arie von singen von der WM.
Jetzt aber mal eine blöde Frage. Waren die Griechen dann 2-6 dabei nach dem Jahr oder war es 2-2 und sie waren... Da komme ich ja jetzt, also ich meine.
Aber er ist ja erst vor der Europameisterschaft Trainer geworden.
Ja, siehst
also
du,
er hat
das,
so,
ja.
Also
das,
zwei damit erklärt und dann 2-6. Jetzt eine Frage für Mike. Du musst eigentlich nur, du musst sehr kurz vor der Haustüre denken. Also du bist ja auf Mallorca. Der Tipp funktioniert nicht. Aber wir werden
ja trotzdem eine Haustür da. Auf Mallorca auch eine Haustür, ne?
Deutschlands Gruppengegner Ecuador setzt in der Offensive unter anderem auf, pass auf, John Yeboah. Der Flügelspieler spielte bereits für Wolfsburg und Duisburg, aber wo wurde er geboren?
In Hamburg.
Ja! Ja, oh. Perfekt.
Danke.
Wenn du jetzt Palma de Mallorca, wenn du jetzt Palma de Mallorca gesagt hättest, wäre ich durch den Splitscreen zu dir rübergekommen, hätte dir mit der Bratpfanne eine gegeben.
Ja. Aber jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, ist er deshalb in Hamburg geboren, weil er der Sohn von Anthony Yeboah ist, während der Zeit, als Yeboah in Hamburg gespielt hat? Oder hat er möglicherweise gar nichts mit Anthony Yeboah zu tun?
Der hat, glaube ich, gar nichts mit, er hat genauso wie Ransford Yeboah Königsdörfer, hat er auch mit Yeboah, glaube ich, nichts zu tun.
Okay.
Weil sonst würde man ja denken, er wurde geboren, als Yeboah in Hamburg spielte und jetzt schließt sich ein Kreis, aber nichts. Yeboah ist ja auch kein so wahnsinnig ungewöhnlicher ghanaischer Nachname.
Ich kann euch schon mal jetzt sagen, damit ich heute Abend nicht dumm aussehe bei Magenta TV 3, das werde ich also jetzt trotzdem penetrieren, habe ich in den letzten wirklich Tagen und fast schon Wochen wirklich wie ein Blöder programmiert, um mir meinen Chatbot, den ich natürlich mit ins Studio nehmen werde, selbstverständlich.
Natürlich.
Und wehe mir sagt einer, ich soll mein Handy ausmachen.
Nein.
Um das gesamte und geballte Fußballwissen natürlich irgendwie bei mir zu haben. Also ihr werdet mich in
besserer Form... Siehst du deinem Chatbot dann auch ein sehr buntes Sakko an und nennst den KI Ebel?
Oh, selbstverständlich.
Dafür hast du Tod verdient.
So, Leute. Ja. Also,
jetzt lass doch unser Mike mal hier mal kurz, er möchte es doch sagen.
Hast du noch eine Frage oder was?
Ja, ich zieh jetzt durch. So, pass auf.
Ich zieh jetzt durch. Hast du 100 Fragen oder was?
Nee, ich hab noch zwei.
Okay.
Bei der Elfenbeinküste steht hinten Even Dicker und vorne soll El Jewahi die Tore schießen. Für welchen Club haben beide gespielt?
Frankfurt.
Für Frankfurt.
Ja, perfekt. Und letzte Frage, und die geht direkt dann zum Gastgeber und in das Spiel heute Abend. Welche drei Spieler stehen zum 6. Mal in einem WM-Kader, sind also bei jeder Weltmeisterschaft seit 2006 dabei gewesen?
Also, Cristiano Ronaldo. Ist zum einen, dann Lionel Messi und Manuel Neuer.
Nee, auch ein Torwart.
2006 ist ja Quatsch. 2006 ist Quatsch. Ochoa.
Überleg mal.
Ochoa.
Ja, genau, mit 40.
So. Manuel Neuers Stern ging ja erst 2010 auf.
Hat Messi eine WM ausgelassen? Er ist ja mal zurückgetreten.
Messi, Ronaldo und Ochoa.
Ah, okay, alles klar. Ah, klar, logischerweise. Manuel Neuer war natürlich noch nicht dabei. Genau. Okidok, dann sind wir ja jetzt allerbestens vorbereitet, würde ich mal sagen, und unterbrechen diese Sendung. WMML, ihr merkt also, wir sind im WM-Fieber. Es geht los mit Fußball WMML. Und
unterbrechen wir das Ganze
für eine kleine Werbeinformation.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Und ich sag euch mal, wie es ist. Ich habe für diese FIFA-WM 2026 für wirklich viele Rituale oder mit wirklich vielen Ritualen gebrochen. Früher habe ich nichts gesammelt. Ich habe an keinem Tippspiel teilgenommen. So, an einem Tippspiel nehme ich mittlerweile schon teil. Und sammeln werde ich natürlich auch. Und zwar die Monster Cups von McDonald's.
Ja, sicher.
Natürlich, bei dieser WM ist das Motto 2 Goals, 1 Cup.
So ist es. Also sammle einen von 6 legendären Cups in deinem FIFA-WM-Menü. Da gibt's fantastische Motive. Sind sogar 2 meiner absoluten Lieblinge mit dabei, nämlich David Beckham und Thierry Henry. Dazu noch Ronaldinho, Lamine Yamal und Hoi Min Son. Und natürlich auch das großartige Maskottchen Grimace.
Das ist ja dann wirklich bei McDonald's mit den Cups das alte Pokémon-Motto, hol sie dir alle.
Weil
es macht ja dann Spaß. Das ist früher mit den Cola-Dosen, wo man das aufeinander stapeln konnte. Und wenn ich dann alle 6 Cups habe, dann kann ich mir das schön ins Regal stellen. Oder was ja noch geiler ist, wenn du alle hast und es kommen 5 Freunde zum Public Viewing, dann kannst du da dein Getränk, je nachdem, was die Menschen trinken, die da Durst haben, kannst du dann schön aus den Cups oder in die Cups einschenken.
Absolut.
Während wir jetzt hier reden, da kriege ich jetzt ja schon eine Hardcore-FOMO, weil das ist ja nur für kurze Zeit. Das heißt, ihr haltet mich im Grunde genommen mit diesem ganzen Gesabbel hier, haltet ihr mich auf. Ich könnte jetzt schon quasi beim goldenen M sein und mir die Cups sichern. Stattdessen verlaber ich hier meine Zeit und sehe dann irgendwie, muss dabei zusehen, wie Susi Schneckenschiss sich über meine Cups hermacht.
Ja, so ist es. Dann sage ich dir, was das Motto ist. Das Motto ist, red kein Cup ist, schau, wo der Cup ist.
So ist es, genau.
Und zwar, bitte. Jetzt reden wir.
Seit vorgestern, und zwar bis zum 19. Juli, nur solange der Vorrat reicht und nur in teilnehmenden Restaurants. Ihr wisst ja, McDonald's, das ist die weltweit bekannte Fastfood-Brand für Burger, Pommes und schnelle Genussmomente, für Convenience,
hast du das den
Verlässlichkeit
Leuten nochmal erklärt,
und
für die wenigen, die das nicht kennen. Ne, finde ich gut.
Vielleicht
also,
gibt es doch
toll.
Den einen oder anderen, der McDonald's noch nicht kennt. Also ich meine, es ist relativ unwahrscheinlich, mindestens so unwahrscheinlich, dass jemand zum Beispiel David Beckham nicht kennt. Aber ich dachte, ich zeige denen da draußen, die McDonald's noch nicht kennen, nochmal, die stehen für Convenience, für Verlässlichkeit und für vertrauten Geschmack, unkomplizierten Genuss. Und alles das könnt ihr eben jetzt mit deinem FIFA-WM-Menü nicht nur genießen, sondern diesen Genuss auch noch steigern, indem ihr eben einen von 6 legendären Cups sammelt. Wie gesagt, Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Heung-min Son und Grimace sind mit dabei.
Alles nach Fest kommt Cup, sagt der Handwerker. Ne? Toll.
Wir packen euch alles in die Shownotes und jetzt nix wie los.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Wie wir uns alle schön gemacht haben, muss man mal sagen. Lukas hat ein fantastisches WM-Studio gebaut. Mickey Beisenherz ist Gott sei Dank zum ersten Mal geschminkt.
Ich habe mein Hotelzimmer extra für euch tapeziert. Da war vorher was ganz anderes. Heute Morgen war ich im Kleister Fachhandel und habe mir einfach ein paar Quadratmeter Tapete geholt. Nur weil wir jetzt Video machen. Ich habe mich geschminkt. Ich habe das Hotelzimmer neu tapeziert. Ich habe mir hier das neue 60er-Trikot, also so ein Retro-Trikot von 1974 angezogen, also alles. Und was machst du, Mike? Was kommt da von dir? Nix?
Naja, ich habe mir eine 4K-Kamera aufgestellt, damit ich toll aussehe. Ich habe mich in die Sonne gelegt, damit ich ein bisschen gebräunt bin, wegen De Bruyne, weißt du, um auch einen Fußballbezug zu haben.
Boah, ich nutze das mal kurz, um mein Fenster zuzumachen.
Das ist richtig, genau.
Also insofern, ich wollte ja auch nur sagen, wir sind bereit. Und bereit für eine hoffentlich fantastische Fußball-WM 2026, trotz der ganzen Geschichten, die es da so drumherum geht, auf die wir eigentlich keinen Bock haben. Aber wir haben zumindest Bock auf diesen Podcast. Und deswegen sage ich jetzt quasi feierlich, auch zu diesem Podcast, Musik bitte. Und damit begrüßt bitte in der ersten Folge Fußball WMML für die FIFA WM 2026 unseren, euren, den einzigen, den wirklichen, jetzt auch als Experte, Mickey Beisenherz.
Ja. Ja, nee, das brauchst du auch gar nicht da in so einem ironischen, das gefällt mir nämlich, das gefällt mir nämlich gar nicht. Du kannst mich ruhig als WM-Experten hier auch ironiefrei ankündigen. Ich bin es ja. Steht ja bei
hier
Magenta.
Hier ist unser WM-Experte,
wird's ja wohl
Mickey
stimmen.
Beisenherz.
Dankeschön.
Und
wäre dieser Mann
vor wenigen Tagen im Madison Square Garden aufgetreten, auch er wäre ausgebuht worden. Hier ist Mike Nöcker.
Das ist eine Unverschämtheit, finde ich. Hast du noch irgendeine böse Spitze für unseren Freund Vogelsang, Mickey?
Es ist tatsächlich, also ich bin noch ganz schön durch. Ich bin für Beleidigungen und also Spitzen jedweder Art noch nicht zu haben.
Das erste Mal, dass jemand innerhalb von Deutschland Jetlag hat.
Ja.
Ja,
das ist richtig.
Das ist fantastisch. Die haben einfach die Reise in die USA mit dir simuliert. Die haben dich ins Flugzeug in Hamburg gesetzt, dann mit einem Fahrer von Köln nach München, haben dich durchgeschüttelt, haben dich zweimal im Kreis gedreht, haben dich zwei Stunden schlafen lassen, haben dich dann geweckt mit einem Kamerateam, haben dich direkt ins Magenta-Studium geschleift.
Ey, aber genau
geschleift.
So ist es ja wirklich.
So,
also
Mickey weiß nicht mal, wie spät es ist. Für ihn ist es gleichzeitig.
Ja.
Gleichzeitig zu spät und zu früh. Er ist Schrödingers Swatch.
Ja, ey, ohne Scheiß. Also man hat schon von Leuten in Abu Ghraib gehört, die die deutlich ausgeschlafener waren. Ne?
Also wir begrüßen natürlich aber auch unseren Fußball-Grinch in Berlin. Hier ist Lukas Vogelsang. Selbstverständlich.
Also Lukas ist im Grunde genommen schon optimal auf unseren ersten Gruppengegner Curaçao eingestellt. Der ganze Look schreit im Grunde genommen Curaçao. Ich gehe fest davon aus, dass er sogar der Lukas ist im Grunde genommen der Busfahrer des Busses, des Schulbusses mit der Mannschaft von Curaçao. Das können Sie, wenn Sie sich dieses Video nochmal angucken, wie die Jungs von Curaçao da tanzen in dem Schulbus. Den einen Kameraschwenk, da sehen Sie den Busfahrer. Und das ist unser Freund, der Philosoph Lukas Vogelsang. Da sitzt er.
Ja, mehr dick als Advokat. Hier ist Lukas Vogelsang. Aber es ist übrigens auch Curaçao. Diese Busse fahren da ja regelmäßig. Also die bringen auch immer die Touristen von den Kreuzfahrtschiffen zum Strand und so. Also das war jetzt nicht extra. Also sie haben die natürlich irgendwie gechartert. Aber im Stadtbild oder beziehungsweise auf der Insel siehst du die sehr, sehr, sehr oft. Also es gibt davon Dutzende auf Curaçao. Ja. Sind total geil, diese alten Schulbusse.
Ja, ich find's vor allen Dingen ganz geil, weil Curaçao hatte ja jetzt irgendwie noch ein Testspiel und zwar hatten sie es gegen Aruba. Und jetzt kommst du wirklich langsam an den Punkt, wo alles im Zusammenhang mit Curaçao, jedes Datum, jeder Fakt einfach nur noch nach Kokomo von den Beach Boys klingt. Ne, so Aruba, Curaçao, oh, pretty mama, Key Largo, wo du denkst, okay, ist es jetzt noch ein Beach Boys Text oder ist es einfach eine Information über das...
Um nochmal was mitzugeben an Wissen, es sind ja auch die ABC-Inseln, Aruba, Bonaire, Curaçao und alle, die dann natürlich treffen, sind ABC-Schützen.
Du, solange es nichts mit Primzahlen zu tun hat, bin ich safe.
Ist auch egal. Mike, versuch doch mal, dass wir nach 22 Minuten irgendwie in diese WM starten.
Ist richtig.
Auf jeden Fall. Also wir müssen natürlich mal das Allerwichtigste überhaupt besprechen. Also man kann über alles sprechen, was diese WM angeht. Aber eine Sache ist wirklich... Da ist weder ein Ruck durch Deutschland, da ist fast quasi ein erzürntes, was auch immer, ein Gedonner durch Deutschland gegangen. Wir müssen natürlich selbstverständlich reden über diese unfassbar hässliche Kappe von Julian Nagelsmann.
Ja, das ist wirklich, also da gibt es ja kluge Leute, die gesagt haben, das ist die Art von Textil, dass du kriegst, wenn du dir im Edeka 6 Kissen Krombacher gekauft hast, dann kriegst du diese Kappe umsonst dabei. Wo man selbst, also
das kann die auch Kappe ist so hässlich. Im Lidl passieren, ne?
Ja, nein, selbstverständlich kann es ja auch im Lidl passieren. Da ist ja völlig klar. Aber die Kappe, die ist so scheppig, also da würde selbst Woltemade sagen, sowas setze ich nicht auf. Und das soll was heißen.
Ich würde sagen, es gibt Leute in der Schinkenstraße, die haben dem Straßenverkäufer gesagt, nee, sorry.
Ja. Also die Kappe von Nagelsmann ist natürlich ein denkbar schlechtes Omen, aber ich finde auch, also wir können gerne mal kurz nochmal über den
alles hässlich,
über diverse
muss man auch mal
Styles
sagen.
Sprechen. Ja, das dieses ist
alles
ich habe jetzt dieses Foto, ich habe dieses Foto von Woltemade gesehen on the pitch, dieses Trainingsshirt, was natürlich angelehnt ist an den Look von 94, also dieses Muster, aber es geht dann komplett nicht nur über den Brustbereich, sondern komplett und er sah plötzlich aus wie dieser El Colo. Der kolumbianische Fan, der den Anden-Kondor gespielt hat. Weil das sieht so ein bisschen aus, irgendwie, wenn du ganz viel von diesem Muster hast, sieht er aus wie ein Gefieder. So, also es sieht aus wie eine Mischung. Also Woltemade sieht in diesem Shirt aus wie eine Mischung aus Rudi Völler und dem Anden-Kondor, was also nicht gut ist.
Aber die modische Betrachtung hin oder her. Bleiben wir noch mal beim Bundestrainer. Okay. Der kann ja jetzt auch ein frühes Aus bei dieser WM auf diese Kappe nehmen. Und er muss es dann auf seine Kappe nehmen. Vor allen Dingen, weil wir haben ja Montag keine Folge aufgezeichnet. Es war ja, seitdem wir uns das letzte Mal zusammen gesehen und getroffen hatten auf der Bühne in Mainz bei unseren Freunden von Mewa, gab es ja noch ein Länderspiel. Den letzten Test vor dem Auftakt gegen den Fußballzwerg Curaçao. Ihr merkt, ich bin schon komplett drin im Vokabular. Und es ging natürlich, Micky, gegen die...
Ja, die US-Boys.
So.
Ja. Nachdem sie über den großen Teich geflogen sind.
Ja, und ist richtig.
Das war ja überwiegend scheiße. Also es war eine gute erste Viertelstunde, auch mit dem Tor von Havertz nach einstudierter Freistoßflanke von Joshua Kimmich. Mhm. Da hat man gedacht, aha, das können sie jetzt auch. Gar nicht so schlecht, weil erinnern wir uns an 2014, als die Standards dazu kamen, waren wir auf Jahre hinaus nicht zu besiegen. Da hatte man schon ein gutes Gefühl. Dann haben sie einfach das Fußballspielen eingestellt, hat mich sehr an meine Hertha erinnert in der zweiten Liga, 1-0 führen. Dann sagt man, reicht doch, die 70 Minuten kriegen wir jetzt auch irgendwie rum. Dann haben die Amerikaner fantastisch angefangen, Fußball zu spielen oder beziehungsweise sie mussten gar nicht fantastisch Fußball spielen, aber sie haben die Deutschland irgendwann eingeschnürt, es fiel ein Traumtor und man dachte so, das soll es jetzt sein? Also, weil Mike hat ja schon gesagt, es ging kein Ruck durch Deutschland. Also, das ist jetzt auch nicht das Spiel, das mich nachhaltig angezündet hat. Ja. Und es hat natürlich dann auch noch seine Pointe bekommen, dass ausgerechnet Sané das 2:1 schießt, der vorher ja auch inexistent war, der vorher unsichtbar war, der genau das abgeliefert hat, was man befürchtet hat nach der Verletzung von Lennart Kahl, wo man gesagt hat, ach du Scheiße, es ist nicht nur furchtbar für die Karriere des 18-jährigen Lennart Kahl und es ist sehr schade, dass er diese WM verpasst, sondern es bedeutet auch in der gesamten Nominierung und Nachnominierung von Nagelsmann, dass Sané jetzt plötzlich WM-Stammspieler ist und das kann nun wirklich niemandem gefallen.
Nein, das kann niemandem gefallen. Man hat, wenn man sich diverse Spielsituationen von Sané angesehen hat, dann hat man festgestellt, dass er sich ganz häufig nicht getraut hat, ins 1:1 zu gehen. Also er kommt über den rechten Flügel und er würde in manchen Situationen ins Dribbling gehen, entweder zur Grundlinie oder in die Box eindringen mit einem Olise-artigen Haken. Nichts davon. Er hat sich dann häufiger dafür entschieden, einfach mal reinzuflanken oder so. Also man stellt fest, es mangelt ihm am Selbstbewusstsein. Und das kann er sich natürlich im Zweifel, ähnlich übrigens wie Musiala, zum Beispiel gegen Curaçao holen. Also bei Musiala merkt man, das hat man jetzt über die 2 Testspiele gesehen, Musiala ist noch nicht da, wo er mal war. Und bei Sané ist es so, da hat man das Gefühl, er kommt nicht mehr dahin, wo er hätte sein sollen. So, und also die nähern sich von beiden Seiten wünschenswerten Form an.
Er kommt nicht mehr dahin, wo alle mal gedacht hätten, dass er sein könnte, aber nie war.
Genau, richtig, genau. Exakt. Okay. Oder zu selten war. So.
Ja. Der Wahnsinn ist ja übrigens, wir hatten ja wieder so einen klassischen MML-Moment auch bei uns im WhatsApp-Kanal, weil ich, glaube ich, irgendwann geschrieben habe, dass das mit Sané eine richtig gute Idee war, den mitzunehmen. Und 2 Minuten später hat er dann auch tatsächlich das 2:1 geschossen. Ja. Und mir war schon klar, dass das passiert, die Beurteilung in den Medien ihn komplett hat drehen lassen. Ich will es nur noch einmal vorlesen, was in der Bild stand, mit Sané mit starkem Spiel bis zu 72 Minuten. Sané 72 bis zu 72 Minuten mit Tor und Turbo. Jawohl, so wollen wir Sané auch bei der WM sehen.
Ist natürlich,
durch den Kahlausfall
ist, ne?
Ja, durch den Kahlausfall ist er jetzt fast sicher wieder unser WM-Flügelflitzer. Startete stark ins Spiel, machte viele gute Läufe auf der rechten Seite und sorgte für Gefahr. Auch beim Freistoßtrick vorm 1:0 war er involviert, indem er die Abwehr mit einem Sprint nach außen täuschte, leitete nach der Pause die erste gefährliche Szene ein und schob dann den Ball platziert ins untere Eck zum 2:1 rein. Note 2. Hab ich mich gefragt, ist das das Spiel, was auf Nitro gezeigt wurde, statt auf RTL? Oder wo war ich da?
Ja, vor allen Dingen Note 2 auch deshalb, weil er vorm Anstoß in der Kabine die Energieriegel ausgelegt hat. Also er war derjenige auf jedem Platz und auch dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft gleich da war. Es ist natürlich alles, oder bei dieser ganzen Bewertung ist natürlich der Wunsch der Vater des Gedankens. Weil was willst du machen? Alle hatten die Hoffnung, auf dem rechten Flügel spielt entweder Elmala oder Lennart Kahl. Zu Elmala müssen wir übrigens gleich noch kommen, wenn es um die Baustellen geht. Vor allen Dingen die Zwischenmenschlichen in diesem Kader, die sich Julian Nagelsmann ja selbst geschaffen hat. Aber jetzt ist da plötzlich wieder Leroy Sané. Und ich kann mich nochmal erinnern, dass wir 2018 und 2022 nach dem jeweiligen Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft in Russland und Katar immer gesagt haben, es muss jetzt einen Neuanfang geben. Wir brauchen neue Spieler. Also 2018 war Sané Teil des Neuanfangs. 2022 hat man gesagt, okay, diese Generation, da sind sie wieder, meine 95, 96er, die wird es nicht richten können. Wir brauchen neue Spieler. Und dann dachte man, okay, von so Spielern wie Leroy Sané wird man bei der Nationalmannschaft nicht mehr so viel hören und sehen in der Zukunft. Mhm. Und jetzt sind sie ja trotzdem wieder dabei. Goretzka, Rüdiger,
Goretzka.
Sané. Und bei Sané ist es wirklich, es ist halt unverständlich von dem, wie sich der deutsche Fußball, wie sich die Bundesliga, wie sich die Nationalmannschaft auch eigentlich entwickelt hat. Das ist so ein Rudiment. Das ist so ein Wurmfortsatz aus etwas, was gefühlt 4 Jahre vorbei ist. Und ich fremdel damit total. Also ich finde
so
das extrem merkwürdig.
Ja, das ist so der Stuttgart 21 unter den Neuanfängen, wo man sagt, wir bauen uns was Schönes Neues und dann sagt man, wird aber leider erst 31 fertig. es ist natürlich ein Krisensymptom, wenn du in einer solchen Situation über den Ausfall von Lennart Kahl, auf den man übrigens jetzt Also, ne, Lennart Karl hat seine erste richtig geile Saison gespielt beim FC Bayern. Es ist jetzt auch eigentlich nicht richtig, dass man so sehr auf einen Lennart Karl setzt, anstatt zu sagen, der kann ab und zu mal reinkommen und für frische Momente sorgen. Das heißt, wenn das deine einzige Option auf rechts ist und wenn die ausfällt, du als nächstes schon auf Leroy Sané glaubst, zurückgreifen zu müssen, dann ist das natürlich nicht gut. Dann zeigt das ja ganz eindeutig, dass es dir an frischen Alternativen mangelt als Stammkraft.
Aber darf ich dich einmal daran erinnern, dass es auch andere, natürlich vielleicht ein halbes bis ganzes Regal höher, aber dass es auch andere junge Spieler gab, die mit 18 ihre erste WM gespielt haben, die sehr wohl Stammspieler waren. Also na, wo klar. man gesagt hat, naja, nach der Saison, der hat so viel Talent, so viel Potenzial. Der kann das auf dem Level schon und der kann vor allen Dingen mit seiner, Mike?
Unbekümmertheit,
Dankeschön. So. Mit seiner Unbekümmertheit dann auch Löcher reißen in der gegnerischen Defensive. Also, wenn man sich überlegt, ein Mbappé, ein Wayne Rooney und so, es gab ja immer schon diese Teenager, Michael Owen, wo man gesagt hat, ja, lass sie einfach spielen. Und ich glaube, ein so noch jüngerer hätte dem Ganzen einfach sehr gut getan, weil er eben diese Finten hat, weil er diesen niedrigen Körperschwerpunkt hat, weil er mich da oft auch an Messi erinnert. Nochmal, es ist irre, ihn mit Rooney, Mbappé und Messi zu vergleichen, aber trotzdem bleibt ja, er kann diese Momente schaffen. Und das sind Momente, die man bei Leroy Sané viel zu selten gesehen hat für das Talent, was er hatte. Ich habe übrigens bei Leroy Sané immer das Gefühl, dass der nie Profifußballer werden wollte, aber niemand hat ihn vor seinem Talent geschützt. Weil der wirkt immer so, als wenn er überhaupt nicht gerne da ist.
Er hatte doch ein irres Talent. Ich hatte doch im Kölner Treff mal Agit Kabayel. Und der kommt ja auch aus Wattenscheid. Und worüber wir reden, hat alles in Wattenscheid stattgefunden. Mhm. Ja. Und die hatten damals, haben die dann auch immer so im Käfig gespielt und auf irgendwelchen Kleinfeldplätzen und so. Und da war dann Leroy Sané, der 2 Jahre oder 3 Jahre sogar jünger war als die anderen, die da irgendwie so 12 waren oder so. Und der hat alle frisch gemacht, sodass sie ihn nicht haben mitspielen lassen, weil er einfach zu gut war, obwohl er 3 Jahre jünger und 2 Köpfe kleiner war. Also da ist das mit dem Talent nun wirklich jetzt keine Binse, sondern es ist halt einfach so. Ich meine, er hat ja auch, als er bei City war, hat er ja phasenweise auch sensationell gespielt. Ja, nur das ist auch echt eine ganze Weile her.
Das
und
ist
diese
10 Jahre
Momente hatte ja eben. Und diese Momente hat er halt eben zu selten gezeigt. Er hat immer wieder etwas gezeigt, was einen hat glauben lassen, dass man diese Beziehung, diese toxische Beziehung zwischen Verein und Spieler nochmal zu einer glücklichen werden lassen könnte. Aber zwischen einem, wir können den ändern und einem, das wird nichts mehr, ja. Da sind wir jetzt halt eben gerade, was Lennart Karl angeht, sagen wollte. Lennart Karl ist seit einem guten Jahr, knappes Jahr, gutes Jahr, nenn es wie du willst, auf der Bildfläche. Mhm. Jetzt ist aber Nagelsmann ja nun schon ein bisschen länger im Amt und der hat ja sicherlich oder er sollte eigentlich seit über einem Jahr so etwas wie eine Stammformation herausbilden, mit der man dann ein großes Turnier bestreiten kann. Also wer war denn da vorher auf dem rechten Flügel, wo man gesagt hat, das ist jetzt meine Stammkraft, die dann im Zweifel von Lennart Karl verdrängt wird. Also es muss ja auch eine Zeit vor Lennart Karl gegeben haben, wo man sagt, mit dem reisen wir jetzt zu den großen Turnieren. Das war doch nicht immer Sané.
Es war gegen die Slowakei halt Leroy Sané, dann war es ab und zu Kai Havertz. Aber das sind ja genau die Themen gerade, weil ich möchte auch nicht, dass wir uns so sehr auf Leroy Sané einschießen, das haben wir jetzt schon getan, aber es geht ja eher darum, welche Aufstellung, welche Startaufstellung jetzt gegen Curaçao Julian Nagelsmann findet, wie er auch nachnominiert hat und wo man einfach sich Fragen stellt, die ich mir gern nicht hätte stellen müssen im Vorfeld dieses Auftaktspiels gegen Curaçao, denn es sind eigentlich 4 Positionen, es ist dieses Lennart Karl verletzt sich, Leroy Sané ist wieder da. Dann ist die klare Aussage, Uedraogo wird nachnominiert, Elmala aber nicht, weil Elmala 13 Tage weniger Spielpraxis hatte. Also das hat er jetzt in einem Interview gesagt. Er hat gesagt, Elmala hat das letzte Mal in der Bundesliga am, sagen wir mal, 16.05. oder so gespielt, aber Uedraogo war mit Leipzig noch in Südafrika, der ist voll im Saft, deshalb nominiere ich den. Dann fragen die Kritiker natürlich sofort, ja, aber warum ist dann Manuel Neuer dabei? Der hat ja quasi gar keine Spielpraxis mehr gehabt. Das heißt, da sind wir schon wieder beim Leistungsprinzip. Und wer steht im Saft und wer nicht? Das ist eine Baustelle. Dann setzt er sich im März im Kicker hin und sagt ganz klar, für mich, auch wenn ihr es alle nicht versteht, weil er bei Bayern nur Reservist ist, für mich ist der wichtigste Spieler im zentralen Mittelfeld, weil er mal gegen Nordirland 60 Kopfballduelle gewonnen hat, das waren glaube ich 8, ist Leon Goretzka. Das wird mein Anführer im Mittelfeld, weil Kimmich rechts spielt. Da hat er sich festgelegt im März um dann eine Woche oder zwei Wochen vorm Turnier zu sagen, nee, das ist jetzt Felix Metscher.
Und ja, das Goretzka, ist ja faszinierend. Genau.
So, Goretzka habe ich aber trotzdem zurückgeholt. Und dann stärke ich in diesem Interview und über die ganzen Wochen meinem Linksverteidiger Raum die ganze Zeit den Rücken und sagt, der ist Kapitän in Leipzig, der hat sich wahnsinnig entwickelt. Das ist mein Stammspieler. Jetzt ist es Brown. Und dann hast du noch die Torwartdebatte. Wie kann man sich denn so viele Baustellen selber schaffen, die ja auch gar nicht mehr nachzuvollziehen sind in der Kommunikation?
Er ist ein Meister der Degradierung. Und das ist natürlich nicht besonders gut. Also Manuel Neuer ist sicherlich der prominenteste Fall, was das angeht. Das ist nun wirklich allen aufgefallen, wie er Baumann lange zu seiner Nummer 1 erklärt hat und ihn dann kurzfristig, nennen wir es jetzt mal so, gekillt hat. Das ist natürlich ein Signal, was in die Mannschaft schon nicht sehr positiv ist. Die anderen Beispiele hast du gerade angeführt und das ist alles richtig. Und das ist natürlich in Sachen Teamhygiene und auch das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer nicht optimal. Denn die Spieler wollen sich ja auch auf etwas verlassen können. Sie wollen natürlich vom Trainer stark geredet werden. Sie wollen sich aber auch auf das, also jetzt mal ganz blöd, ja, und ganz basal, sie wollen sich ja auf das Wort des Trainers verlassen können. Das heißt, wenn er sagt, ich mache die Ansage, so und so sieht es aus, dann wünscht sich doch jeder in jedem Unternehmen, in jedem Betrieb und halt eben auch in einer solchen Mannschaft, dass das Wort dann gilt und dass nicht zwei Tage später alles über den Haufen geworfen wird. Zum einen, weil du dich eben ganz klassisch nicht verlassen kannst und B, weil es natürlich auch den Anschein erweckt, dass der Trainer auch nicht so genau einen Plan hat. Also so richtig gut ist das nicht. Ich lege mir da schon mal zurecht für den Fall, dass wir schon im 16-Finale rausfliegen und sage, ja, damals habe ich schon gesagt. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, was das angeht.
Also Meister der Degradierung seid immer noch ihr, weil ihr jetzt ungefähr 10 Minuten lang ignoriert habt, dass ich irgendwas sagen wollte, aber das nur
ja, aber
am
wir
Rande.
Hatten Angst, dass was nicht Fundiertes kommt. Deswegen haben wir erstmal Strecke gemacht.
Weil man es hinten raus wieder nicht merken wird als Hörer, du hast, glaube ich, aus Mallorca sendend ungefähr so 20 Sekunden Delay. Es kann auch einfach sein, dass wir dich dann nicht rechtzeitig gehört haben. Okay. Nur um uns mal auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, weil wenn wir dann gerade im Flow sind und du bist 10 Sekunden später dran, weil einfach die Internetverbindung durchs Mittelmeer nicht so gut ist, dann können wir sehr wenig dafür.
Er hat sich wieder reingehackt ins WLAN von Krümel Stadel und ist jetzt ganz enttäuscht, dass die Verbindung hakelig ist. Muss man sich mal vorstellen.
Okay, also vielleicht ich würde gerne einen Sprung nochmal zurück machen, weil ich glaube, dass das Problem um Lennart Kahl und das Aus um Lennart Kahl tiefer greift als die Frage, wer nominiert oder wer nachnominiert ist. Das hat man nämlich im Spiel, in dem Unterschied des Spieles zwischen Finnland und den USA gesehen. Mir ist schon klar, dass Finnland nicht der Gegner ist, den die USA dann letztlich darstellt. Aber wenn wir mal, so, weil wir auch so oft auf diesem Wort ungekümmert rumgeritten sind, das ist natürlich exakt das, was du gesehen hast bei Finnland. Während das Spiel gegen die USA die gleiche und immerwährende statische, langweilige Scheiße, hätte ich fast gesagt, gespielt worden ist, wie sie in der Vergangenheit immer gespielt hat. Insofern ist es auch ehrlicherweise, wie ich finde, ein fataler Fehler von Julian Nagelsmann, eben nicht ein bisschen mehr Ungekümmertheit irgendwie sich zurück in den Kader zu holen und dann eben Elmaler nachzunominieren. Das halte ich ehrlicherweise wirklich für einen kapitalen Fehler. So, das mal Punkt 1, weil es ist ja durchaus auch möglich, dass 17-, 18- oder 19-Jährige Verantwortung in ihren Nationalmannschaften mit übernehmen. Grüße gehen raus an Lamine Yamal, der in diesem Jahr sicherlich bei Spanien auch eine große Rolle spielen wird. Und eben natürlich ein größeres Talent ist als Karl, ohne Frage, aber eben auch schon jemand ist, der Nationalmannschaft eben seinen Stempel aufsetzen wird. Also insofern, ich glaube, dass der Verlust an Lennart Karl größer ist als die Frage, ob wir jetzt mit Goretzka hätten zur WM fahren sollen oder mit Ouedraogo, weil dieses unbekümmerte und vor allen Dingen dieses überraschende, mutige Element wahrscheinlich jetzt aus der Nationalmannschaft verletzt ausgeschieden ist.
Naja, ein Punkt, den wir beklagen sollten, den wir aber nicht beklagen, weil es schon wieder zu lange her ist, ist ja vor allem das Fehlen von Serge Gnabry.
Ja.
Den haben wir natürlich schon wieder komplett vergessen. Was hat der für eine fantastische Saison gespielt? Wie wichtig war er für die Bayern? bei den internationalen Partien, ich weiß, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hat er das Hinspiel gegen Real noch mitgebracht? Ich glaube ja, oder? Weiß es nicht genau, aber es war auf jeden Fall, bis dahin war es seine Saison.
Ja.
Und dieser Ausfall schmerzt uns viel heftiger als jeder andere. Und das tut mir besonders leid. Wir haben uns nur dran gewöhnt, weil es schon wieder ein paar Tage her ist.
Vor allen Dingen, weil du wunderbar hättest rochieren können und übrigens auch Jamal Musiala entlasten, der dann ähnlich wie Khedira und Schweinsteiger sich erstmal in WM-Verfassung gespielt hätte, mit vielleicht einem etwas längeren Einsatz gegen Curaçao, einem kürzeren Einsatz vielleicht im zweiten Spiel, wäre dann im dritten Gruppenspiel oder in einem möglichen 16-Finale. Du hast ja auch mehr Spiele diesmal Zeit, um dich wettkampffit zu machen. Das hätte ja durchaus funktioniert. Serge Gnabry auf der 10 wäre gesetzt gewesen. Und dann hätte er wunderbar rochieren können mit Lennart Kahr. Das haben sie ja oft gemacht. Ich weiß noch diesen Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Wenig Neuner, viele Zehner. Weil einfach plötzlich bei Bayern mit Kahr, mit Gnabry, mit Musiala, alle drängten auf die 10. Und es war ja auch für die Bayern eigentlich was, also es ist ein total beschissenes Schicksal für Gnabry, dass er bei der WM nicht dabei ist. Aber für die Bayern war eigentlich die Verletzungsgeschichte ideal, wenn man überlegt, Jamal Musiala konnte sich auskurieren, Gnabry konnte, Obacht, reüssieren und auf der 10 eine seiner besten Saisons aller Zeiten spielen. Und als Musiala wieder fit war oder verhältnismäßig fit und zurück auf seinen Stammplatz drängte, verletzte sich Gnabry. Das heißt, es gab auch intern gar nicht so viele Querelen. Nun fehlt er aber. Musiala muss spielen. Lennart Kahr kann ihn auch nicht ersetzen auf der 10. Und du hast halt diese Vakanz auf rechts, die halt mit Sané gefüllt ist. Und dann verstehe ich nicht, und ich halte das auch für Unfug und für eine Ausrede zu sagen, der hat 13 Tage weniger Fußball gespielt. Ich nominiere El Mala nicht. Es ist einfach dieser Unfug, den Nagelsmann sich mittlerweile anmaßt, auch einfach nahezu unkommentiert oder auch unreflektiert so in den Äther zu blasen, zu sagen, der hat 13 Tage länger Fußball gespielt in Südafrika, den habe ich jetzt nachnominiert. Nee, du hast einfach keinen Bock. Du magst diesen Spielertypen nicht. Genauso wie du den Spielertypen Undav nicht magst. Es ist wie bei Jogi Löw. Exakt. Gewisse Spielertypen mag Julian Nagelsmann nicht. Der mag diese Zocker nicht. Die passen nicht in seinen Guardiola-Ansatz vom Fußball, wo alles irgendwie bestimmt sein muss, diese Domestizierung des Zufalls, dann kommen so Zocker, eigentlich will er den Überraschungsmoment, aber dann sind die vielleicht auch ein bisschen wilder, im Zweifel sind die lustiger als er in einem Interview, das hält er sowieso nicht aus, deswegen, also da ist Nagelsmann auch ein großer Egoist, also finde ich aus sich heraus, der kann sehr schlecht über seinen Schatten springen und das, finde ich, zeigt die Personalie El Mala und UEFA,
für den ich mich übrigens, um ehrlich zu sein, immer Bundestrainer waren immer große Egoisten, sie hatten immer ihre Lieblinge, es gab immer Spieler, wo man sich immer an den Kopf gefasst hat, Kießling ist auch so ein Kandidat, der hat getroffen ohne Ende, davor waren es, Stürmer waren es ja ganz oft, wo man gesagt hat, was hat denn Bundestrainer XY gegen Stürmer XY, es gab immer Beispiele, Jogi Löw und Marcel Schmelzer, auch so ein Beispiel, wo Jogi Löw darüber gesprochen hat, dass wir im Grunde genommen keinen hinten links haben, da hat Marcel Schmelzer schon das Double hinter sich gehabt, also das gibt es immer wieder, das ist nicht ungewöhnlich, das ist auch nicht die individuelle Fehlleistung von Julian Nagelsmann. Was mir bei Nagelsmann auffällt, das hast du gerade angerissen, Lukas, das hatte Lena auch im Daily gesagt, ist diese völlig unnötige Herabwürdigung aus fadenscheinigen Gründen einzelner Spieler und das unterläuft Nagelsmann mittlerweile in schöner Regelmäßigkeit und man stellt sich die Frage, was soll denn das jetzt genau?
Ja, absolut. Absolut. Aber wir halten fest, Lukas wird auf jeden Fall mit Julian Nagelsmann nicht mehr warm, nehme ich mal
an.
Nein,
so. Aber das kannst du doch auch nicht. Es ist auch so, dieser Mann mit dieser Kappe muss auch, wenn das jetzt schief geht im Achtelfinale, der muss den Hut nehmen. Danke, Micky Beisenherz. Der muss natürlich auch seinen Hut nehmen. Und es hängt übrigens daran, der tappt auch in eine Falle jetzt. Weil er so jung war, als er angefangen hat, in Hoffenheim und dann bei Leipzig. Ich meine, war er ja in einem Champions-League-Halbfinale mit Leipzig, hat man nur schon wieder vergessen. Dann als Bayern-Trainer. Der war überall immer der Jüngste. Es kippt aber langsam. Der ist dann bald 40, dann ist er über 40 und er hat nichts Großes vorzuweisen. Wenn das mit der Nationalmannschaft nicht wieder erwarten ein großes Ding wird, dann ist er das, was Mehmet Scholl lange im Fußball war, das ewige Talent. Und das wird er dann auch bleiben. Er ist das uneingelöste Versprechen am Ende auf der Trainerbank.
Genau, also er ist im Grunde genommen, also neben Judy Garland, Edward Furlong und Mudeng, also ein gescheiterter Kinderstar. Das muss man so ganz eindeutig sagen. Also wir müssen da auch alle jetzt dem Julian ein bisschen helfen.
Sagen wir es doch, wie es ist. Er ist dann der Erich Ribbeck, der Generation Millennium. Mit besseren Klamotten.
Krass, jetzt wird's aber ganz wild. Der Erich Ribbeck. Erich Ribbeck war, glaube ich, der Einzige, der nichts gegen einzelne Spieler hatte, aber auch nur deshalb, weil er sie nicht kannte. Ne? So, das muss man auch sagen.
Ja, er ist natürlich am Ende dann in einem etwas größeren Rahmen der Michael Skibbe der Millennials, beziehungsweise der Gen Z, weil man immer dachte, das ist ein junger Trainer, der hat früh schon Erfolge vorweisen können, aber der hat ja nie die letzte Schwelle genommen. Und Nagelsmann ja auch nicht. Nagelsmann wird dann am Ende nichts Großes in seiner Vita haben und im Moment, gerade in der Menschenführung, gerade in diesem Zwischenmenschlichen, was so wichtig ist, was er auch immer wieder betont, er hat den Kader auch extra so zusammengestellt, dass die Gruppe funktioniert. Übrigens das, was Tuchel ja auch bei England gemacht hat. Und trotzdem, er predigt Fingerspitzengefühl, beweist aber selber keins.
Ja.
Übrigens, was die Kappe angeht, das zum Abschluss vielleicht nochmal und auch vor allen Dingen ja auch das Trainingsshirt, das ja ähnlich hässlich ist wie diese Kappe, aber die Kappe schießt wirklich komplett den Vogel ab. Mir haben relativ viele Menschen geschrieben, dass das möglicherweise die Rache von Adidas am DFB ist, weil sie ja den Vertrag haben auslaufen lassen und jetzt ab dem neuen Jahr mit Nike spielen. Das kann natürlich möglicherweise der Fall sein.
Die Narrenkappe ist das.
Grundsätzlich übrigens, als ich jetzt mal mittlerweile schon Teil 3 der von dir empfohlenen Doku über die WM 94 gesehen habe, Micky, ist ja die große Frage, warum man diesen 94er Ansatz überhaupt mal aufnimmt, weil Sodom und Gomorra war da, habe ich ja gelernt.
Das war Sodom und Gomorra damals, ja.
Ja, also insofern weiß ich gar nicht, ob das so ein richtig gutes Omen ist. Wir werden über all das reden, natürlich auch gleich nochmal über unseren Auftritt heute Abend bei Magenta TV und über das Aztekenstadion. Das alles im zweiten Teil von Fußball MML oder besser gesagt Fußball WMML nach dieser kleinen Verbraucherinformation.
Mein MML.
Leute, es ist soweit. Heute ist ja wie jetzt jeder, glaube ich, schon mitbekommen hat, der 11. Juni und um Punkt 21 Uhr rollt endlich der Ball. Mexiko gegen Südafrika, das WM-Eröffnungsspiel steht an. Das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Die WM geht endlich los.
Ja, Wahnsinn, oder? Die Vorfreude ist riesig und es ist ja auch das große Finale unserer partnerschaftlichen Reise mit Jameson Irish Whiskey. Wir hatten den perfekten Drink am Start, das legendäre Quiz. Wir haben das neue Jameson und Kids Super Trikot abgefeiert und heute läuten wir gemeinsam mit Jameson das ganz große WM-Gefühl ein.
Absolut. Und dieses WM-Gefühl bedeutet für jeden ja was ganz anderes. Ich werde die Spiele dieses Jahr am liebsten mit meinem Freund Tommy schauen in Kreuzberg. Da wird es eine Remise geben, schön Open Air. Hauptsache, da sind gute Leute dabei, ne?
Ja, bei mir ist es ganz klassisch, ne? Also ich gucke entweder bei meinem Bruder in der Gartenhütte oder natürlich mit meinen, jetzt muss ich ja schon sagen, Freunden von Magenta TV. genau darum geht es doch beim Fußball, ne? Und bei Jameson. Zusammenkommen, gemeinsam jubeln, gemeinsam leiden. Das wollen wir natürlich ausschließen. Und natürlich weltmeisterlich taktieren.
Ich vermisse sie, die Gartenlaube. Aber egal, ob im Garten, beim Grillen oder in der Kneipe, was auf keinen Fall fehlen darf, ist die richtige Erfrischung für echte Fußballkonnoisseure. Lukas, mixt doch zum Anschluss jetzt nochmal unsere Geheimwaffe.
Da bin ich ja schon längst dabei. Ganz einfach für euer Public Viewing zu Hause. Ein Teil Jameson, drei Teile Ginger Ale, ordentlich Eis und ein dicker Spritzer frische Limette. Das ist der Jameson Ginger Ale and Lime. Die perfekte erfrischende Alternative zum klassischen Fußballbierchen, wenn es jetzt im Juni so richtig heiß wird.
Ja, ist ein perfekter Drink, ne? Für einen hoffentlich legendären WM-Sommer. Stoßen wir an auf ein großartiges Turnier, meine sehr verehrten Freundinnen und Freunde.
Cheers und danke an Jameson für die fantastische Partnerschaft über die letzten Wochen. Und wie immer zum Abschluss unser wichtiger Hinweis. Bitte teilt diesen Inhalt nur mit Personen über 18 Jahren. Das Ganze könnt ihr nochmal nachlesen unter genuss-mit-verantwortung.de.
Wir haben ja schon drüber gesprochen heute in diesem Videopodcast und Mike weiß das auch gerade wieder eindrucksvoll, wie scheiße so ein Delay sein kann, weil einer im Ausland schlechtes Internet hat. Und dafür gibt es jetzt aber eine Lösung, oder Micky?
Ja, ich habe es ja schon genutzt, als wir in Australien gepotztausend haben. Ne, das ist halt natürlich sehr, sehr gut, wenn du da eine vernünftige Verbindung hast. Und wenn halt eben dann kein WLAN-Hotspot in Sicht war, dann weißt du ja, welchen Unterschied eine lokale SIM-Karte machen kann. So, und du sparst halt eben Zeit, weil du musst nicht am Flughafen in der Schlange stehen, um so eine lokale SIM-Karte zu kaufen. Wer sind wir denn? Ne? Nein, du lädst dir das einmal runter mit Saily. So, jetzt haben wir es gesagt, Saily. Da muss eine eSIM nur einmal installiert werden, sodass Nutzer nicht für jedes Land eine neue eSIM installieren müssen. Du kannst also Betrug vermeiden, du vermeidest Betrüger, die dann irgendwie vor Bahnhöfen und Flughafen rumlungern, dir gefälschte SIM-Karten verkaufen.
Und dann spart man auch noch mobiles Datenvolumen, denn der integrierte Werbeblocker von Saily verhindert das Laden von Browserwerbung und dazu kannst du deinen Datenverbrauch um bis zu 28,6% reduzieren. Es gibt Support rund um die Uhr und es ist doch eigentlich jetzt eine fast wahnsinnig gute Idee, jetzt zu sagen, Mensch, ich bin auf dem Weg, ich will die WM sehen in Mexiko, in Kanada, vielleicht sogar in den USA, da brauche ich einfach nichts anderes als Saily.
Saily gehört ja zu NordVPN. Die haben wir ja hier schon als treuen Partner schon lange an unserer Seite, denn das ist der eSIM-Service von NordVPN. Also da gibt es ja nochmal einen extremen Vertrauensschub meinerseits.
Also noch mehr Gründe, jetzt zu gehen auf saily.com/mml. Mit dem Gutscheincode MML bekommt ihr 15% Rabatt. Also einfach über die Landingpage gehen und 15% Rabatt bekommen auf saily.com/mml. Alles, was ihr hier gehört habt, packen wir euch natürlich auch in die Shownotes.
Ey Mike, 15, ne? Das ist ja eine Primzahl als Rabatt.
Endlich!
Mein MML. Mickey, mein Freund, ich habe ja eben Breakfast Club geguckt hier bei Magenta. Glückwunsch zur Premiere erstmal an dieser Stelle. Und habe nochmal diesen fantastischen Einspieler gesehen, was alles im Aztekenstadion während der WM passiert ist. Und das ist ja das Spiel, was wir heute Abend auch kommentieren werden. Und deswegen war so ganz einfach bei euch in die Runde gefragt. Spürt ihr diese Historie? Also das Stadion ist ja komplett neu gemacht, sieht fantastisch aus und wird also heute Abend die Premiere finden zum dritten Mal Eröffnungsspiel. In diesem Fall Mexiko gegen Südafrika. Besser geht Auftakt in diese WM, glaube ich, nicht, oder?
Nee, also da steckt wahnsinnig viel Historie drin und wir drei als Aztekenmannschaft, wir werden also dieses Spiel dann noch veredeln, indem wir es, also viele werden heute Abend sagen, mein Gott, ist das ein geiles Spiel. Das lässt sich ja nicht mehr toppen. Und dann kommt einer in der Runde, so zwischen Flips und Chips, sagt, halt, stopp. Doch, man kann es toppen. Wir drücken mal auf diese Taste, denn die drei Jungs von Fußball MML, die kommentieren dieses Spiel. Und das ist dann im Grunde genommen nochmal eine absolute Veredelung. Und da freue ich mich drauf. Und alle anderen natürlich auch.
Das Stadion war doch auch die Bühne für das Jahrhundertspiel, Deutschland-Italien, ne?
Richtig, absolut. Unter anderem. Ja,
da siehst du mal, wie viel Geschichte damit war. Aber plus ja eben, haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, 2010 schon einmal WM-Eröffnungsspiel, Südafrika gegen Mexiko, jetzt Mexiko gegen Südafrika. Und ich glaube auch, dass dieses Aztekenstadion und Mexiko im Speziellen das Herz dieser WM sein kann. Also es sind ja nicht viele Spiele und ich glaube irgendwie ab dem Viertelfinale findet die WM sowieso nur noch und exklusiv in den USA statt. Aber vorher, dass die Mexikaner dabei sind, dass sich das Team natürlich dadurch als Gastgeber auch qualifiziert hat, dass das Aztekenstadion Bühne und Schauplatz sein kann, gibt dem ein bisschen das, was wir, glaube ich, 2010 in Südafrika hatten und 2014 in Brasilien. Ja. Nämlich das, warum wir den Fußball so lieben, weil da wirklich echte Fans sind und eine ganze Nation, ein ganzes Volk, was auch Fußball verrückt genug ist, um dann, wenn es dann losgeht, auch die Störgeräusche auszublenden und zu sagen, oh, jetzt geht's hier um meine Mannschaft, jetzt geht's hier um den Fußball. Und Störgeräusche gibt es ja genug. Aber das wird zumindest dort in Mexiko dann von dem, was man sehen kann, ein Fest des Fußballs, auch wenn wir, glaube ich, ganz kurz noch über die zwei, drei Störgeräusche sprechen müssen. Aber ich glaube, dass die Mexikaner an sich, weil sie Fußball so lieben, das trotzdem dann so aufladen, dass man das Gefühl hat, oh, da ist der Fußball dann doch ein bisschen mehr bei sich, als man es gedacht hätte.
Ja, und es ist ja auch schön, dass sie dann auch einen Schiedsrichter haben, der einreisen darf zum Beispiel. Ne? Also die Störgeräusche sind ja mehr als nur Störgeräusche. Das ist ja schon ein Donnergrollen, muss man sagen. Das wird uns natürlich nicht davon abhalten, den Fußball zu schauen und die Spiele zu feiern. Aber das, was derzeit passiert, das ist natürlich die Realität, die dann immer wieder in die Show reinrumst. Also wir haben es erlebt, der somalische Schiedsrichter, immerhin Afrikas Schiedsrichter des Jahres, durfte nicht einreisen. Terrorverdacht. Du hast die iranische Mannschaft, die nur zu den Spieltagen sich auf dem Boden der USA aufhalten darf. Wir haben die Bilder gesehen, wie die Senegalesen teilweise noch auf dem Flugfeld. Das ist so ein bisschen die Welt zu Gast beim Filzen. Weißt du, wo du denkst, es ist also nur wirklich alles andere als komfortabel für so manche Nation. Das ist natürlich ganz große Scheiße, aber das ist dann die Realität, wie sie in den USA gerade stattfindet. Und ein FIFA-Präsident Gianni Infantino hat, wie man an der letzten Pressekonferenz gemerkt hat, auch kein größeres Interesse daran, seinen Buddy Donald Trump mal ein bisschen in die Pflicht zu nehmen, wenn es darum geht, ein gastfreundliches Land zu sein.
Dass die USA jetzt bei diesem Turnier erinnern mich so ein bisschen an eine Familie, die vor Monaten schon die ganze Nachbarschaft zum Grillen eingeladen hat. Nur in den Monaten dazwischen wurde plötzlich der rassistische und faschistische Onkel zum Familienoberhaupt bestimmt. Und der steht jetzt an der Tür mit seinem Sohn zusammen und mit einer Schrotflinte und lässt die Hälfte der Nachbarschaft nicht rein und sagt, ihr habt hier nichts zu suchen, ihr könnt wieder nach Hause gehen. Das ist so wahnsinnig unangenehm, weil es natürlich, wenn man genau hinschaut, auch diese ganze Fußballfreude nimmt, was ich ja gerade schon gesagt habe. Also die Mexikaner werden trotzdem ihr Nationalteam feiern und das Aztekenstadion wird trotzdem eine fantastische Bühne. Aber du hast ja die Proteste im Land, die mich übrigens sehr und Micky, da musste ich an uns bei WUMS damals denken, die mich sehr an 2014 und die Anti-FIFA-Proteste in Sao Paulo erinnern, in Brasilien, wo die Stadt ja auch teilweise gebrannt hat. Ich kann mich noch erinnern, ich war in Sao Paulo, da haben ganze Straßenzüge gebrannt, da gab es die Proteste, da flogen Molotow-Cocktails, da kreisten Hubschrauber über der Stadt, weil alle gesagt haben, wir wollen dieses Turnier hier nicht und so geht es ja vielen Mexikanern auch und die da wird es dann halt sehr schnell politisch und wenn du dann noch siehst, wer alles nicht einreisen darf, wer an der Einreise gehindert wird, wer 7 Stunden in irgendeinem kleinen Raum verbringen muss, weil er unter Terrorverdacht steht, das ist dann ein politisches Turnier und das sind natürlich die Stör- und Nebengeräusche, die man leider bei dieser Weltmeisterschaft unter Trump und mit Infantino mitgebucht hat.
Ja, absolut.
Es ist übrigens, deswegen habe ich auch gerade so über das Aztekenstadion gesprochen, weil ich mir für diese WM tatsächlich versuche, irgendwie so Momente zu holen, auf die ich wirklich Lust habe und auf die ich wirklich dann so WM-Lust habe und irgendwie Gier nach Fußball quasi entwickle. Da ist natürlich in Amerika ehrlicherweise nicht so richtig viel geboten. Die FIFA logischerweise bietet jetzt auch nicht unbedingt die Bühne. Und wenn du dann halt eben wie bei Magenta eben diese Bilder nochmal siehst, wo Pelé gekrönt wurde im Aztekenstadion, wo Maradona seinen Jahrhundertlauf hat stattfinden lassen, das Handtor stattgefunden hat, also wo er mit Hilfe Gottes quasi dieses Tor geschossen hat, dann sind das natürlich irgendwie so Fußballmomente, die man gerne hat. Man muss übrigens, weil wir in der letzten Folge oder vorletzten Folge auch mal über die Preise bei der FIFA gesprochen haben, Gianni Infantino hat sich ja es nicht nehmen lassen zu sagen, dass Preise im Durchschnitt von 500 Euro angemessen sind. Also man kann die ja im Durchschnitt auch so messen, weil man kriegt, glaube ich, jetzt noch Karten für Haiti gegen irgendjemanden für $120. Also das macht dann natürlich am Ende des Tages auch einen Schnitt aus. Aber ich meine, wie abgehoben Gianni Infantino mittlerweile irgendwie vom Fußball und auch von den Fußballfans ist, zeigt ja insbesondere auch eben die ganzen Posse, Posse um diese Karten. Und da mal nur eine einzige Zahl. Die FIFA wird bei diesem Turnier zwischen 11 und 13 Milliarden Euro Umsatz machen.
Ist auch Geld.
970 Millionen Euro davon kommen von den Tickets. Also es ist völlig, völlig unnötig. Die FIFA macht eine völlig unnötige Flanke da auf, dieses Dynamic Pricing einzuführen. Im Gegenteil, sie könnte sogar Tickets verschenken und würde immer noch die umsatzstärkste WM aller Zeiten dort stattfinden lassen. Übrigens steuerfrei, der Gewinn darf ja nicht versteuert werden am Ende, fließt alles irgendwie zurück steuerfrei an die FIFA.
Das ist so witzig. Aber Mike, dein Präsident vom FC St. Pauli, Uke Göttlich, wird zitiert, Gianni Infantino hat mir komplett die Schuhe ausgezogen. Also er hat völlig ohne Not sich in einer Situation gesehen, dass er den FIFA-Präsidenten loben muss. Das finde ich natürlich wahnsinnig witzig, dass der Präsident des FC St. Pauli mittlerweile auch komplett eingeseift wurde von Infantino und sich dann einfach zu einem Zitat hinreißen lässt. Da sagt der Gianni Infantino, also was ein Teufelskerl, hat mir komplett die Schuhe ausgezogen, wo du dachtest, um Gottes Willen, was in alles in der Welt hat Infantino mit dem Präsidenten nochmal des FC St. Pauli angestellt, dass der meint, oh, weißt du, was richtig gut kommt bei den Anhängern von meinem Verein? Ich lobe es mal den Infantino. und fliege dahin. Bin ja auch Teil des DFB. Also Bombe. Super, das hat mir gut gefallen. Da muss ich sagen, da habe ich sehr gelacht.
Ich habe ehrlicherweise das Interview nicht gesehen und auch nicht gelesen, deswegen kann ich gar nichts dazu sagen. Aber ich habe ein Zitat sozusagen quer gelesen, dass Gianni Infantino den FC St. Pauli gelobt hat. Und da wiederum stelle ich mir vor, wie er sich also quasi jetzt jedes Wochenende den Wecker stellt, um alle Spiele vom FC St. Pauli sich anzugucken, in der Bundesliga und jetzt natürlich auch in der zweiten Liga. Ich gehe schwer davon aus, dass er das tut.
Das denke ich auch, ja. Eine Hand wäscht die andere. Lukas, du wolltest noch eine letzte Frage stellen.
Ja, glaubt ihr, weil es diese Proteste gab, damals in Brasilien, so wie es die jetzt auch in Mexiko stattgibt, die FIFA kommt mit ihrer Karawane jetzt dorthin, Nordamerika, Mexiko, und es gibt so viel Kritik und es gibt diese ganzen Stör- und Nebengeräusche und es gibt diese Einreiseschikanen. Glaubt ihr, das ist vergessen und der Fußball wird wieder größer als das Drumherum sein, sobald der Ball rollt und wenn es ein tolles Eröffnungsspiel wird und wenn die Deutschen irgendwie 4-0 gegen Curaçao gewinnen und wenn es die ersten spannenden Spiele gibt, wie zum Beispiel England gegen Kroatien nächsten Mittwoch, wird das vergessen sein und dann ist es wieder einfach nur eine Weltmeisterschaft und das Drumherum ist egal? Oder meint ihr, dass es ähnlich wie in Katar ist, dass es sich durchzieht, dass es so viel Störgeräusche gibt, dass es so viel Drumherum gibt, dass man es einfach gar nicht ausblenden kann?
Naja, man muss es ja immer ein bisschen aus der, also wir blicken ja sowieso immer ein bisschen aus der germanozentristischen Brille auf dieses Turnier. Es war ja in Katar ja auch so, dass wir Deutschen uns die ganze Zeit berechtigt oder unberechtigt in einer Situation gesehen haben, uns politisch dazu verhalten zu müssen und der Rest der Welt saß da und sagte, was haben die denn für ein Problem? Das war ja so ein bisschen das, dass der Rest der Welt sagte, ja, so halt ein Turnier. Auf der Südhalbkugel hat man sich gefreut, dass es auch mal im Sommer war. Auch mal schön. Das hängt davon ab. Also Trumps Amerika ist natürlich ein absoluter Magnet für sämtliche Scheiße, die in der Welt gerade stattfindet. Und das hat natürlich ausschließlich mit dem Präsidenten zu tun, der also so viele Großkonflikte angezettelt und ungelöst hinterlässt, dass es schon ein Wunder sein müsste, dass sowohl das, was innen als auch außenpolitisch da angefacht wurde, sich nicht irgendwie während des Turniers niederschlägt. Und doch wird der Fußball, sofern die politischen Implikationen nicht irgendwie in Gewalt oder Schlimmerem münden, wird der Fußball natürlich irgendwann das überlagernde Interesse sein, vor allem, wenn die deutsche Mannschaft eine gute Vorrunde spielt.
Ich glaube auch ehrlicherweise, dass man medial ein bisschen daraus gelernt hat, was man in Katar auch eben falsch gemacht hat. Also diesen unbedingten Drang, sozusagen Haltung zu zeigen und auch die Mannschaft dafür zu benutzen, sie nicht in Ruhe zu lassen, sie als Symbol zu benutzen, ihnen Symbole aufzuzwingen. Diesen Fehler wird man, glaube ich, bei dieser WM hoffentlich nicht machen. Man merkt es ja auch eigentlich schon ein bisschen, dass man schon sehr bemüht ist, den Fußball wieder in den Vordergrund zu stellen und die Politik eigentlich eher in den Hintergrund. Und insofern, das wird tatsächlich, denke ich, auch passieren. Ob es dazu führt, dass wirklich der Funke überspringt, das wird wahrscheinlich mit den schwierigen Anstoßzeiten schon insgesamt ein bisschen schwieriger werden. Zumindest für Europäer, die ja, werden wir ja auch heute Nacht erleben. Das nächste Spiel findet um 4 Uhr statt. Also insofern ja auch kein, das ist dann tatsächlich mal wieder ein Spiel, bei dem die Bürgersteige leergefegt sind. Und zwar weil halt keiner mehr draußen ist um diese Zeit und sich da in irgendeiner Form bewegt. Also ich bin da gemixt. Ich glaube, es geht uns allen so, dass wir irgendwie Lust haben auf eine WM, weil wir immer Lust haben auf eine WM. Aber so richtig sind die Störgeräusche, die insbesondere da aus den USA kommt und auch bei der nicht besonders guten Selbstvermarktung des DFB-Teams irgendwie ein bisschen überlagend und überlappend gerade.
Letzter Satz dazu. Ich glaube einfach, dass es ähnlich wie in Japan und Südkorea sein wird, wenn die beiden Gastgeber weit kommen, nämlich Mexiko und USA, dann wird es auch, glaube ich, insgesamt ein Turnier, wo irgendwann der Funke überspringt. Das glaube ich einfach. Und gerade die Mexikaner. So, das als letzten Gedanken vor diesem Eröffnungsspiel. Ich sehe in die sehr müden Augen von Micky Beisenherz. Machen wir noch ein Ranking oder machen wir das am Montag?
Nö, das Ranking können wir gerne machen. Und dann gehe ich ins Bett.
Ja, das ist doch gut. Aber das ist doch jetzt ein schöner Abschluss. Wir haben mit dem Quiz begonnen, das niemand wollte. Und wir enden mit einem Ranking, das niemand braucht.
Stimmt deswegen, doch gar nicht. Das Ranking brauche ich. Und zwar, um ein letztes Mal mich aufzubäumen, bevor ich dann einfach wie so eine Schachtel Scheiße zusammenfalle. Also go for it.
Ich habe
aber
es extra,
um das einmal zu sagen, um das einmal zu sagen, an dieser Stelle auch in Richtung unserer Hörerinnen und Hörer natürlich, Micky, vielen Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen, 28 Stunden auf den Beinen zu sein und trotzdem noch zu podcasten, obwohl das Bett schon hinter dir ist. Also auch das sei an dieser Stelle mal erwähnt. Vielen Dank dafür.
So, folgendes Ranking habe ich mir ausgedacht, um die Vorfreude auf die WM noch ein bisschen zu schüren. Ein wunderbares WM-Ranking. Spieler, die keine WM gespielt haben. Mike Nöcker beginnt. Erstens, Anthony Yeboah.
8.
8 ist doch schön. Micky, Jari Littmann.
Oh, guter Mann, aber hat mich ja 7.
7. Der finnische Martin Max, erst spät sein Glück bei Hansa Rostock gefunden. Mike, Dritter, David Ginola.
9.
Oh.
Micky, Giovane Elba.
Ja, das war unter Mario Sagallo. Das war damals immer, hat man immer Giovane Elba klagen und Mario Sagallo. Er hatte halt einfach das Pech, dass er zur Zeit von Ronaldo und Rivaldo und Ronaldinho, das ist ein bisschen schwierig. 5.
5, okay, krass.
Ja, ich meine, Giovane Elba, super Bundesliga-Stürmer und super Stürmer, aber ist jetzt auch, also mal gucken, wer da noch kommt.
Ja, klar, deswegen, ich hätte den auf 10 gesetzt. Aber jetzt kommt, Mike, Mehmet Scholl.
Oh, es geht ja darum, ob man den cool fand, ne? Damals, als ja, genau, also, er Spieler war.
Das ist ein Spieler vom Talent her, der hätte jedes Turnier bereichert. Warum war der nie dabei? Und gerade 98, wo der kleine Berti gesagt hat, ich fahre lieber nach Malente nochmal, als Mehmet Scholl zu nominieren. wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass ausgerechnet Mehmet Scholl mit dem, was der am Ball konnte, dass der nie eine WM gespielt hat.
Da bin ich aber, den würde ich relativ weit oben ranken auf die 3.
Okay, habe ich mir gedacht. Micky, Bernd Trautmann.
Das ist ja wirklich, also mit dem habe ich ja nur, also das ist natürlich ein legendärer Spieler, ja, aber ja. Also ich bin ja nicht Jahrgang 34 oder so, ich sage, es ist also,
das bin ja
für
schon
mich
ich.
Die 10, es tut mir wirklich, also großer Respekt, aber für mich die 10.
Mike,
es tut
erstes
mir wirklich leid.
Torwarttrikot war von Bernd Trautmann, auch
Spieler
noch
mit, Spieler mitge, hieß der nicht Bert Trautmann?
Oder ich habe extra nochmal gegoogelt, weil ich auch dachte, ich habe ja gestern ein bisschen gesucht. Ich war mir auch nicht mehr sicher.
Ja. Naja, wurscht, weiter.
Ja, Bert Trautmann.
Na gut, aber ich hatte also bitte.
Bernhard Karl Bert Trautmann und woanders stand er auch unter Bernd. Also, Bernhard Trautmann, genannt Bernd bei mir bei Fußball MML, Bert Trautmann auf die 10. So.
Ryan, die Wunden von Bernd, ja.
So, Ryan Giggs.
Ryan Giggs hat nie eine WM gespielt?
Nee, das war Lisa, die haben alle keine WM
Wales.
Gespielt.
Ja.
Ah, okay, das macht natürlich Sinn. Ryan Giggs, 4.
Okay. Micky, Alfredo Di Stefano.
Aber kommst du mir, Mann, ich bin Jahrgang 77, sag's nochmal.
Alfredo Di Stefano. Du weißt doch, du kannst doch ungefähr einschätzen, wie groß dieser Spieler war, auch gerade in Real Madrid.
Alfredo Di Stefano muss man dann eigentlich... kann man auch auf die 1 setzen, weil Alfredo Di Stefano ist eine absolute Legende des Weltfußballs, hat in den 50er Jahren den realen Mythos mitbegründet, den setze ich jetzt auf die 1. Fertig.
Ja,
so.
Geil. So.
Ja.
Mike, Eric Cantona. Ich
wusste, dass der noch kommt.
Ja, dann
wir
haben auf
nur
die 2
und die 6.
Wenn die 1 schon weg ist, dann auf die 2.
Okay. Ja. Und dann der eigentlich auf die 1 gehört, weil er immer der ist fürs Beispiel. Micky, George Best.
Ja, gut. Den hätte man natürlich auch gut auf die 2 setzen können. Aber ich bin mit Alfredo Di Stefano auf der 1 schon
super.
Sehr zufrieden. Ich meine, George Best ist schon noch mal ein bisschen wichtiger als Cantona, vor allen Dingen für sein Land. Aber es ist, wie es ist.
Aber
Mike
nicht so wichtig
verkackt,
wie Mehmet Scholl.
Ne?
Das stimmt, ich
so
bin diesmal sehr
Mehmet
zufrieden
Scholl.
Mit dem Ranking. Also, Platz 10, Bert genannt Bernd Trautmann. David Ginola auf der 9, Anthony Yeboah auf der 8, Jari Littmann auf der 7, George Best auf der 6, das war unser Joker, 5, Giovane Elba, 4, Ryan Giggs, 3, Mehmet Scholl, 2, Eric Cantona und 1, Alfredo Di Stefano. Damit können wir uns auf jeden Fall heute Abend bei Magenta sehen lassen.
Yes.
Wir werden natürlich auch mit all diesem Wissen glänzen heute Abend. Ich freue mich natürlich. Da sehr. Ich freue mich auf den Auftakt. Ich freue mich aufs erste Gruppenspiel. Und wir hören uns wieder am kommenden Montag, wenn es heißt WMML hier bei Fußball MML.
Juhu! So ist das. Und jetzt ab ins Bett, Micky.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.